Ich muss sagen, dass Nicole das ganz toll gemacht hat, weil sie wirklich meinte, so ja, sie möchte, dass ich als Schwangere hier bin und nicht als Gynäkologin. Ich darf alle Fragen stellen, auch wenn es die dümmsten Fragen sind. Das findet sie ganz toll, weil dann bin ich nicht mehr in meiner Rolle und hat das total bestärkt, dass ich gar nicht dann das Gefühl haben durfte, oh, das darf ich ja nicht fragen, weil das müsste ich ja eigentlich wissen, sondern so, du bist jetzt schwanger, du bist die Schwangere. Du darfst auch Fragen stellen von Dingen, die du normal selbst erklärst. Und das war total toll.
Ja, das glaube ich, dass es hilfreich ist.
Geburtskanal. Dein Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Babyzeit.
Herzlich willkommen zum Geburtskanal. Ich bin Hebamme Jana Friedrich und heute habe ich wieder einen neuen Geburtsbericht für euch. Es ist die Geburtsgeschichte von Talia Ciotti, die mir schrieb: Ich bin selbst Gynäkologin und hatte eine wundervolle Hausgeburt. Ich teile meine persönlichen Erfahrungen auch im Kontext meines Berufes super gerne und wünsche mir sehr, in Zukunft bessere Brücken zwischen klinischer und außerklinischer Geburtshilfe zu bauen. Und das finde ich natürlich total großartig und Talia lebt auch in Berlin. Talias Baby ist jetzt 8 Monate alt und gerade mit dem Papa spazieren und Talia sitzt jetzt hier bei mir. Wie schön. Herzlich willkommen, liebe Talia.
Hallo. Ich freue mich auch total, eingeladen zu sein. Und ein Freund von mir hatte eben so diese Idee, der kannte deinen Kanal und hat mich dann darauf hingewiesen, meinte so, ja, willst du da nicht mal irgendwie hinschreiben? Und dann hat das so ein paar Monate gedauert, eben das Kind ist schon 8 Monate alt und dann kam so, ja, ich habe eigentlich total Lust, das mal zu teilen, genau.
Toll, dass du das gemacht hast. Und man braucht ja auch erstmal eine Weile, ne, um so ein Ereignis auch zu verarbeiten und um auch Zeit zu haben.
Das stimmt. Ja. Ich finde es aber auch ganz schön, dass meine Hebamme mir damals gesagt hat, ich soll eben das mal nochmal aufschreiben und ich bin sehr dankbar, das damals gemacht zu haben, so einen Geburtsbericht, weil ich das Gefühl habe, dass man doch einiges schnell wieder vergisst.
Total. Also es gibt Dinge, die sich super einbrennen, die man wahrscheinlich nie vergessen wird oder so Sätze oder so. Aber es gibt viele Kleinigkeiten, ne, die dann sehr schnell doch so verloren gehen.
Genau. Ja. Und das fand ich irgendwie schön, dass ich das dann so, glaube ich, 2 Wochen danach oder so schon mich dann hingesetzt habe und das aufgeschrieben.
Ja, toll. Ja, ganz toll, dass du da bist. Und vielleicht magst du dich erstmal einmal vorstellen. Wer bist du? Was machst du?
Genau. Ich bin Talia Ciotti. Ich bin Assistenzärztin in der Gynäkologie und Geburtshilfe. Habe das jetzt insgesamt schon 4 Jahre lang gemacht, war in verschiedenen Kliniken, in Potsdam, in Berlin und jetzt auch wieder in Brandenburg in einer kleineren Klinik. Habe vor 8 Monaten meinen Sohn bekommen und bin jetzt noch in Elternzeit. Und wir machen jetzt bald noch eine große Reise, 4 Monate und dann geht es im November wieder zurück in die Klinik. Toll. Trotzdem ist mein Traum oder meine Richtung, in die ich gehen will, auf jeden Fall jetzt nicht in der Klinik zu bleiben, sondern eigentlich auch in die Praxis zu gehen und erstmal in der Praxis so Erfahrung zu sammeln, aber auch gerne später eine eigene Praxis aufzubauen und als großen Traum ein feministisches Zentrum, in dem es nicht nur um Gynäkologie geht, sondern eben auch andere Fachbereiche mit einbezogen werden und man so einen Ort der Begegnung schafft eigentlich, wo es einerseits gesundheitliche Versorgung gibt und aber auch therapeutische und gleichzeitig aber auch manchmal am Wochenende Workshops stattfinden können. Es vielleicht eine kleine Bibliothek gibt, wo bestimmte Bücher ausgestellt sind oder man manchmal auch Lesungen hat und einfach so einen Raum schafft.
Wie schön, das hört sich super an, ganz toll. Sag mal, also als Gynäkologin ist man ja doch oft sehr klinisch geprägt und ja, viele GynäkologInnen gehen dann ja doch auch in die Klinik für die Geburt, aber für dich war gleich klar, dass es eine Hausgeburt wird oder wie war da der Prozess, dass du da hingekommen bist?
Also ich glaube, es hat mehrere Faktoren. Einer ist, ich bin selber eine Hausgeburt. Ich kann mir vorstellen, dass das mich so beeinflusst hat, dass ich wusste, das geht. Also irgendwie vielleicht aus meiner eigenen Geschichte. Und ich fand das Thema eigentlich schon super spannend, als ich angefangen habe zu arbeiten. Und habe, glaube ich, dann auch, das war noch in meiner ersten Arbeitsstelle, versucht rauszufinden, ob es eine Hebamme gibt, die eben außerklinische Geburtshilfe macht. Und da wurde mir damals Gelindoskopien empfohlen und die habe ich dann damals auch angeschrieben und die habe ich auch getroffen. Und mit der bin ich dann, als ich mal eine Zeit lang nicht gearbeitet habe, auch mal einen Monat mitgelaufen und habe dann in der Zeit auch geschafft, bei einer Hausgeburt dabei zu sein. Und das hat mich sicher auch beeinflusst und das fand ich total schön, mal so aus dem Raum, wie ich Geburten in der Klinik erlebe, mal das anders zu erleben. Und ich glaube, ich war mir schon von Anfang an ziemlich sicher, dass ich das möchte, aber es hat sich dann eher noch verfestigt. Und es war so, wenn alles gut ist, dann möchte ich das. Aber ich bin offen und natürlich irgendwie, wenn jetzt während der Schwangerschaft was rauskommt, dann will ich das nicht auf Biegen und Brechen, sondern ich will das nur, wenn das sich auch wirklich sicher anfühlt.
Mhm. Sehr gut. Das ist ja mein Traum, dass Gynäkologinnen ein Praktikum bei einer außerklinisch arbeitenden Hebamme machen im Rahmen ihrer Ausbildung. Das fände ich total gut als Gegenpol zu dieser klinischen Erfahrung. Und dann auch noch bei Gerlinde. Gerlinde war hier auch schon im Podcast übrigens. Die Episode kann man also auch nochmal nachhören mit Gerlinde. Ja, aber toll. Also spannend. Also deshalb war das quasi dann schon so vorgeprägt für dich. Also so, wenn alles gut ist, dann möchte ich außerklinisch und wenn sich irgendwas herausstellt, wo es sinnvoller ist, in eine Klinik zu gehen, dann gehe ich auch gerne in eine Klinik.
Ja, und das Witzige war, ich dachte mal, dass ich auf jeden Fall das mit Gerlinde mache, weil ich sie ja schon kenne. Und ich erinnere mich noch, ich habe diesen Schwangerschaftstest gemacht und das war auch so in der Früh und ich hatte danach noch Dienst. Also ich bin dann erstmal 24 Stunden in der Klinik gewesen danach und war so ein bisschen durch den Wind und habe ihr direkt geschrieben. Es war so ungefähr, ich muss unbedingt ihr schreiben. Und sie war aber genau da, ist sie im Urlaub, hat sie mir dann gesagt. Und dann war ich so, oh nein. Und hat sie mir Gott sei Dank ein paar andere Hebammen empfohlen, weil ich das Gefühl hatte, ich brauche irgendwie das Gefühl, dass ich mich sicher fühle und dass es jemand ist, dem ich wirklich vertraue. Und dann hatte ich das Gefühl, ihr vertraue ich, weil ich habe gesehen, wie sie arbeitet. Das war so, was mein Gefühl war. Und dann habe ich aber gedacht, okay, wenn sie sagt, die sind kompetent und von, also da ist sie sich auch sicher. Und dann habe ich so ein paar Nummern durchtelefoniert und bin dann bei Nicole Krause gelandet und es war ein sehr toller Match. Also ich habe das Gefühl, wir haben sehr gut gepasst und die hatte dann da auch Zeit und die habe ich eigentlich dann schon direkt an dem ersten Tag, eben wo ich wusste, dass ich schwanger bin, hatte ich mich dann schon bei ihr gemeldet.
Toll. Das heißt, du hast auch die ganzen Vorsorgeuntersuchungen bei ihr gemacht?
Ja.
Warst du je dann bei einer Gynäkologin? Für einen Ultraschall vielleicht?
Ja, für einen Ultraschall. Ja. Und ich muss sagen, es ist sehr verrückt. Ich habe es geschafft, eine Schwangerschaft und Geburt ohne ein CTG.
Wow. Okay. Sehr gut.
Also es war gar nicht absichtlich, aber im Nachhinein hatte ich mir verrückt.
Ich hatte gar keins. Mhm. Ja. Und erzähl mal, wie ist es dir ergangen in der Schwangerschaft? Also es hört sich jetzt schon so an, als wenn auf jeden Fall alles sehr smooth gelaufen ist. Gab es so Situationen, wo du als Schwangere, wie soll ich sagen, wo die Gynäkologin in deinem Kopf sehr aufgeplöppt ist oder wo du Dinge so auf eine vielleicht spezielle Art betrachtet hast? Wie ging es dir damit?
Ich glaube, dass es der Aspekt war, dass ich mich sehr damit beschäftigt habe, okay, was kann man alles machen, was hilfreich ist? Also mir waren so wichtig zu gucken, okay, was sind alles Dinge, die mir helfen könnten, dass das sagen, in der Schwangerschaft gut läuft, wie kann ich irgendwie Stress reduzieren, mache ich Sport oder am Ende irgendwie macht das Sinn mit der Luwe-Diät und ich habe dann auch oft Sachen gelesen und habe mir gedacht, ich will mich so gut wie möglich vorbereiten, alles machen, was ich machen kann, ohne mich zu stressen und ich weiß zwar nicht, ob das jetzt wirklich irgendwie unbedingt hilfreich ist, aber es schadet auf jeden Fall nicht und ich glaube, ich habe ziemlich so einen Weg gegangen. Ich kann jetzt auch am Ende nicht sagen, ob all diese Dinge genau dazu geführt haben, dass es dann auch wirklich so wurde oder nicht. Aber ich denke mal, es war nicht schlecht, das zu machen. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich, wenn ich selber nicht diesen Hintergrund gehabt hätte, auf all diese Ideen gekommen wäre, mich damit so auseinanderzusetzen und das wirklich alles so in Betracht zu ziehen. Sonst habe ich das Gefühl, habe ich gar nicht so viel gynäkologisch da gedacht. Es war ja auch nie irgendwas im Argen. Ich glaube, das wäre dann nochmal anders gewesen.
Ja, vielleicht.
Und ich muss sagen, dass Nicole das ganz toll gemacht hat, weil sie wirklich meinte, so ja, sie möchte mich, dass ich als Schwangere hier bin und nicht als Gynäkologin. Ich darf alle Fragen stellen, auch wenn es die dümmsten Fragen sind. Das findet sie ganz toll, weil dann bin ich irgendwie nicht mehr in meiner Rolle und hat das total bestärkt, dass ich gar nicht dann das Gefühl haben durfte, oh, das darf ich ja nicht fragen, weil das müsste ich ja eigentlich wissen, sondern so, du bist jetzt schwanger, du bist die Schwangere, du darfst auch Fragen stellen von Dingen, die du normal selbst erklärst. Und das war total toll.
Ja, das glaube ich, dass es hilfreich ist.
Ja.
Okay, also du hattest eine super Betreuung, du fühltest dich da total gut und wohl. Und wie hat denn dein Umfeld reagiert? Also vielleicht auch Kolleginnen, Freunde, Verwandtschaft? Oft ist es ja schon so ein bisschen schwierig.
Das muss ich sagen, war bei mir nicht so schwierig. Also mein Mann war da voll bei mir. Ich glaube auch dieses, ich bin die Expertin und wenn ich irgendwie, und fand das eigentlich auch schön, dass ich das wollte.
Der hatte das Gefühl, du kannst das ja gut übersehen. Also ja. Wenn du diese Entscheidung triffst, ist das in Ordnung.
Genau. Gut. Und von meinen Freunden und so, die fanden das auch alle eigentlich toll. Also da gab es überhaupt nicht so was Negatives. Von meiner Familie auch nicht. Und die Familie von meinem Mann, die sind sehr entspannt. Die sind immer so wie, ah, okay, ihr macht das so. Also gar nicht irgendwie jetzt so, warum, wieso.
Und deine Familie ist ja eh selber eine Hausgeburtsfamilie sozusagen, ne?
Genau, also deine Mutter. Und meine Mutter fand das sogar gut natürlich. Jetzt in der Klinik, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe das nicht so direkt kommuniziert. Und da muss ich sagen, war ich am Anfang auch so, oh, sage ich das jetzt oder nicht? Was sage ich, wenn ich gefragt werde? Und war auch am Anfang eher vorsichtig. Und habe das dann, glaube ich, aber irgendwann doch schon gesagt, wenn ich gefragt wurde. Und habe gemerkt, okay, es wird etwas komisch beäugt, aber es hat jetzt niemand so direkt kritisiert. Also ich hatte nicht das Gefühl, so angegriffen zu werden dafür oder so.
Das ist ja gut.
Und ich glaube, ich habe das dann auch so verpackt, wie ich hatte dann als Backup das AVK, wo auch Nicole mitkommen konnte. Und ich wohne irgendwie nicht mal 10 Minuten normal mit Auto ohne Rettung von da. Ich habe da mal gearbeitet, mich kennen die Hebammen dort. Und ich hatte so das Gefühl, wie ich habe ein Backup und ich weiß, wenn ich merke, irgendwas stimmt nicht, dann gehe ich dahin. Und ich hatte so das Gefühl, ich hatte so meine Geschichte, wie ich das verpacke und erzähle und hatte das Gefühl, das konnte irgendwie ganz gut genommen werden.
Ja.
Ja. Und tatsächlich bin ich irgendwann im AVK gewesen, um mich einfach so sicherheitshalber vorzustellen, habe da ein paar Hebammenkolleginnen gesehen und die haben sich alle total gefreut. Und die fanden das alle richtig toll.
Ja, super. Sehr gut. Du hast ja auch dich im Prinzip für was entschieden, aber nicht gegen was, ne? Also so wie du das jetzt beschrieben hast, hast du ja gesagt, wenn alles gut ist, dann mache ich das so und ich habe Lust da drauf, aber ich habe auch gar kein Problem, in die Klinik zu gehen, wenn es denn sein soll. Es gibt ja Menschen, die entscheiden sich gegen eine Klinik für eine Hausgeburt. Weißt du, wie ich meine? Das war ja bei dir nicht der Fall.
Nein, das war es nicht. Ja. Also ich habe auch ganz am Anfang schon, ich glaube, im ersten Telefonat mit Nicole bin ich direkt alles mit ihr durch, was sie alles für Medikamente in ihrem, also wirklich, ich war so dieses, ich wusste so, ich brauche jemanden, wo ich weiß, ich kann eben Schwangere sein und ich muss nicht noch irgendwie mir überlegen, ist das alles da, weiß die Person, was sie zu machen hat. Und da war es für mich auch ganz wichtig, jemanden zu haben, wo ich das Gefühl habe, die will das gar nicht auf Biegen und Brechen, sondern die geht lieber einmal zu früh in die Klinik und dann war es halt nicht unbedingt notwendig als zu spät. Und ich glaube, das war für mich auch eine wichtige Sache, die ich so ziemlich schnell abklopfen wollte, ob das für mich passt. Ich wusste so, ich will loslassen können.
Super. Gab es in der Schwangerschaft noch irgendeinen Schlüsselmoment?
Ich weiß nicht, das war gar nicht so ein Moment. Es war so einfach ein total schöner Prozess. Ich habe dann auch manchmal gesagt, ich fühle mich wie in so einem Selbstversuch, weil ich jetzt alles ausprobieren kann, was ich vielleicht jemandem empfehlen würde. So wie, ah, okay, wie ist das zum Beispiel jetzt Luwe-Diät zu machen? Oder wie ist das, wenn man halt so untersucht wird, dann selber einen Ultraschall sieht und nicht den macht? Und ich fand das überhaupt so spannend, mal so auf der anderen Seite zu sein. Und auch Frauen besser verstehen zu können, muss ich sagen. Weil ich hatte, das war ziemlich am Anfang von der Schwangerschaft, gab 6., 7. Woche, hatte ich eine ganz leichte Blutung. Und ich kenne das von der anderen Seite, Rettungsstelle. Und dann kommen Frauen, um welche Uhrzeiten auch immer. Und im Endeffekt weiß man, man kann jetzt eigentlich gerade gar nichts machen. Und jetzt werde ich deswegen aufgeweckt oder jetzt sitzt die 4. da. Und aber wenn man dann selber in der Situation ist, zu merken, dass es sich so dringend anfühlt, obwohl man weiß, man könnte eh nichts ändern, dass ich dann selber trotzdem auch irgendwie halt eine Kollegin angerufen habe, hingegangen bin und einmal einen Ultraschall, einmal einen Ultraschall haben wollte.
Na klar, einfach um zu wissen, alles ist okay.
Dass alles gut ist. Mhm. Und das fand ich schön, so in der Schwangerschaft eben diese andere Seite zu sehen und nochmal mehr Verständnis für die Frauen zu bekommen, die zu mir kommen und dann zu merken, okay, das brauchen die gerade und es ist ganz dringend und notwendig. Ja.
Toll, toll für deine weitere Arbeit jetzt.
Ja.
Und ja, gut, dann lass uns mal zur Geburt springen. Wie ging's los? Wie war das?
Ja, die Geburt war ziemlich überraschend. Es war auch ein bisschen früher als gedacht. es war ganz interessant, weil meine Hebamme und auch alle immer so meinten, ja, erste Kinder kommen ja immer eher später und gar keinen Stress. Wir hatten dann noch so eine Wir-werden-Eltern-Party bei uns gemacht und die auch extra ein paar Wochen früher.
Ach, wie cool. Ne? Ja. Eine Wir-werden-Eltern-Party. Genau. Erzähl mal, was habt ihr da gemacht?
Wir wollten, weil wir in unserem Freundeskreis so ein bisschen eher die Ersten sind, die ein Kind haben, so mit unseren Freunden sprechen, okay, wie kann man quasi ein Kind in den Freundeskreis integrieren, was macht das mit einem? Und
gute Idee.
Wir hatten halt, ich hatte mal zu meinem Geburtstag einen feministischen Frühstücksshow mir gewünscht. Das hat dann eine Freundin und mein Mann für mich gemacht. Und dann wurde ich quasi eingeladen. Unsere Freunde saßen einfach da. Mhm. Und dann wollten wir das für diese Elternparty halt auch machen. Und dann hatten wir da auch so diese Couch stehen und da saßen die Leute. Und dann war das ein bisschen so wie eine Show, wo wir interviewt wurden und die irgendwie was dazu sagen konnten, wie die Schwangerschaft war, was wir uns wünschen und so. Und das war richtig schön.
Das war eine gute Idee. Mega. Finde ich total gut.
Und das war tatsächlich, da war mein Mann noch so ein bisschen krank und ich wollte unbedingt noch Babybauchfotos haben. Und es war Anfang September und es wurde immer kühler. Und dann war er eigentlich noch krank und ich war so, wir müssen heute fahren, weil heute ist es noch warm genug. Und er war eigentlich überhaupt nicht motiviert und hat es dann aber doch gemacht. Dann sind wir in den Wald und am Abend haben wir noch einen Film auf der Couch geguckt und habe ich gemeint, er soll, wir haben nämlich beide eigene Zimmer bei sich schlafen, weil er noch ein bisschen krank ist und dass er irgendwie vielleicht sich auch besser erholen kann. Und dann bin ich ins Bett gegangen und plötzlich war alles nass. Und dann war ich so, okay. Das war auf jeden Fall ein Blasensprung, bin so aufgestanden ins Wohnzimmer, habe mich so auf dem Wohnzimmerboden gehockt und es lief. Wie, also ich habe das selber irgendwie nicht so und dachte so, ja, wie so ein bisschen filmreif, so richtig, nicht so ein bisschen, sondern so richtig viel. Und es war 37,2, glaube ich, erst. Und ich war so, okay, jetzt geht's los. Und es war noch so völlig irgendwie, wir wollten noch Meal Prep machen und dies. Und ich hatte noch ganz viel geplant für die nächsten 2 Wochen. Und war so, ich hatte zwar noch keine Wehe, aber es war so dieses ganz klare, okay, jetzt geht's los. Dann habe ich nach meinem Mann gerufen, der kam da raus, hatte natürlich nicht geschlafen, war eigentlich noch immer total fertig. Ich habe dann noch einen pH-Test gemacht. Eigentlich war es unnötig, aber halt, dass ich einmal...
Ob es wirklich Fruchtwasser ist.
wirklich Fruchtwasser ist, war natürlich Fruchtwasser. Und habe dann unserer Hebamme halt geschrieben. Und die war noch so super entspannt und meinte so, ja, mach mal erstmal einen Einlauf und dann gehst du ins Bett und ich komme morgen früh. Ich war in dem Moment schon, ich habe daran nicht so geglaubt. Ich war so, ich glaube nicht.
Du hattest schon so ein Gefühl,
ja,
das geht
ich
jetzt.
Ich hatte so das Gefühl, morgen früh, glaube ich, ist das Kind da, wenn du da erst kommst.
Aber genau. Witzig, du hattest ja noch gar keine Wehen, ne? Das ist interessant, ja, aber, manchmal hat man einfach so ein Gefühl.
Ja, ich war so, ne, das glaube ich jetzt nicht so. Und ich weiß noch, ich habe dann einmal in der Hocke nach dem Muttermund getastet, weil sie mir vor ein paar Wochen vorher von einer Geschichte erzählt, wo ein Kind plötzlich in Beckenendlage war. Und das da ist, glaube ich, wieder mein Gynäkologenhirn kurz angesprungen, mal so, ich will einmal wissen, dass eine Schädellage ist und dann bin ich entspannt. Dann kann ich weitermachen.
Konntest du dich gut selber untersuchen?
Ja, das ging. Ja, okay. Ich bin am Boden einfach gehockt und habe dann einmal getastet und der war erst ein Zentimeter weich und habe den Schädel getastet und danach war ich so, okay, alles klar.
Ist dann gut. Kann ich wieder entspannen.
Genau.
Okay. Und dann kann ich wieder abschalten.
Genau, und dann habe ich wieder abgeschalten.
Das finde ich total cool, dass du dich selber untersucht hast. Also ich muss gestehen, ich habe es auch versucht, bei meiner zweiten Geburt vor allem mich mal selber zu untersuchen. Ich fand es mega schwierig. Ich fand es gar nicht mal so einfach.
Ich muss sagen, da hatte ich noch nicht richtig Wehen. Ich weiß jetzt nicht, wie das gewesen wäre mitten im Geburtsprozess. Natürlich, es war ja sozusagen nach Blasensprung einfach am Anfang.
Ja, ich hatte schon starke Wehen.
Ich kann mir vorstellen, dass das später für mich auch irgendwie gar nicht so dieses mich konzentrieren und das überhaupt zu machen, da gar nicht mehr so gang wäre.
Ja, ich glaube auch, wenn jetzt Hörerinnen sich überlegen, ach, ich könnte mich ja auch selber untersuchen, kann man auf jeden Fall probieren. Es kann natürlich sein, dass man das gar nicht so richtig gut hinkriegt. Also einmal von der Position her, man muss ja irgendwie um den Bauch rumkommen, ne, und sich dann untersuchen und dann auch noch das Tasten und das Interpretieren, was man da tastet. Glaube ich, ist gar nicht so einfach, wenn man da nicht schon ein bisschen Vorerfahrung hat. Aber kann man auf jeden Fall ausprobieren.
Ich würde das auch total bestärken, dass Frauen nicht das Gefühl haben, nur andere von außen können das, genauso wie mit der Lage vom Kind, dass man selber mal tastet. Manchmal, ich habe es auch nicht immer selber rausfinden können, wie er da drin lag, aber einfach so diese Selbstermächtigung, ich brauche nicht darauf warten, dass jemand anderer das an mir macht. Ich darf das auch selbst. Also so dieses, mein Körper gehört mir und gehört nicht irgendwie dem anderen, weil das ja aus der Geschichte heraus und aus dem ganzen Patriarchat ja dieses Gefühl war, dieser Frauenkörper gehört nicht ihr selbst, sondern gehört irgendwie dem Mann oder eben der Medizin oder wie auch immer. Und da finde ich genau sowas eigentlich total wichtig und gut, dass Frauen sozusagen sich trauen und dann sagen, okay, ich gucke jetzt einfach mal. Und es muss nicht klappen und man muss es auch nicht machen, wenn man es nicht machen will. Aber so, dass man nicht das Gefühl hat, oh, ich darf das nicht, vielleicht mache ich was kaputt, sondern dieses ist mein Körper und ich darf
natürlich
tasten.
Absolut richtig.
Ja, und was noch war, wir hatten diesen Geburtspool gemietet, hatten den noch nicht einmal aufgebaut. Ich hatte zwar Kisten vorbereitet, mein Mann kannte die aber noch nicht. Ich kannte die. Es war alles so ein bisschen noch nicht so richtig fertig geprobt. Wir wollten eigentlich einmal eine Geburtsprobe machen. Aber
so ein Probelauf sozusagen.
Genau,
ja, okay.
Hatten wir nicht gemacht.
Okay.
Was war dann? Genau, dann habe ich einen Einlauf gemacht. Das fand ich auch ganz spannend, dass ja da so die Idee ist, dass das eigentlich hilfreich sein kann, besonders auch nach einem Blasensprung, dass man nochmal einen Einlauf macht, dass man sozusagen den Darm leert, dass die Gebärmutter sich gut ausrichten kann und dann Wehen ausgelöst werden. Ob das generell funktioniert oder nicht, weiß ich nicht. Bei mir hat das sehr gut funktioniert.
Mhm. Hattest du dir so einen Mikroklist oder sowas aus der Apotheke geholt?
Nee,
einen richtigen Einlauf?
Ja, ich hatte so ein Set, weil ich öfter mal Heilfasten gemacht habe. Okay. Und deswegen war ich da auch, hatte nicht so Berührungsängste damit. Weil bei Heilfasten macht man das ja auch mit Einläufen, dass man erstmal den Darm komplett reinigt und dann so Suppenfasten so über 5 Tage oder so macht.
Ja.
Deswegen hatte ich das.
Kannst du das?
Kannte ich das schon.
Wie du das
genau
machen kannst.
Und das ging eigentlich super. Meine Hebamme, Nicole, die hat mir ein bisschen davor Informationen gegeben und gemeint, dass es stimmt, dass Einläufe erstmal sehr verpönt waren, weil eben früher standardmäßig Einläufe bei allen Frauen gemacht wurden, die in die Klinik kamen und die wurden rasiert und das war wie so, okay, wir kommen, das wird einfach gemacht. Und das ist dann ja sehr jetzt ins Gegenteil gekippt, wie nein, das machen wir auf gar keinen Fall. Was man aber da irgendwie so ein bisschen jetzt verpasst, ist, dass ja Einläufe manchmal auch sinnvoll sein können. Jetzt nicht standardmäßig, aber für bestimmte Situationen. Und auch so, dass die Frauen natürlich selber entscheiden, wollen sie das jetzt oder wollen sie das nicht. Also dass es auch eben nicht ein, das wird jetzt einfach gemacht, sondern ein Angebot ist.
Genau, ich habe das ja auch noch so gelernt. Also wir haben damals tatsächlich jeder Frau einen Einlauf verpasst. Das war so totaler Standard. Und wir sind dann irgendwann davon abgekommen auch, weil das natürlich für viele sehr unangenehm war. Ne? Dann hatte man schon sehr starke Wehen und dann musste man noch diesen Einlauf haben. Dann muss man den ja auch absitzen. Also man muss sich das ja so vorstellen, dass man dann mehrfach auf Toilette muss. Das dauert dann vielleicht so eine Viertelstunde, bis man damit fertig ist. Und dann hat man schon Wehen zwischendurch. Und für viele war das, glaube ich, eine ziemliche Qual. Und inzwischen sieht man das ja auch so, dass das egal ist. Also der kindliche Kopf, der rutscht dann durchs Becken durch. Dann wird dadurch der Enddarm entleert. Das ist überhaupt nicht schlimm. Wir machen das dann ganz unauffällig weg. Es kriegt auch kaum einer mit, weil die Frauen finden das oft so eine komische Vorstellung. Wenn man aber weiß, dass einem das super, super unangenehm ist, ne? Es gibt ja Frauen, die sagen, nee, also das möchte ich auf gar keinen Fall so erleben, dann ist das Angebot da, einen Einlauf zu machen, sich selber einen zu verpassen oder einen zu bekommen. Und manchmal ist es auch so, dass Frauen zum Ende der Schwangerschaft hin so ein bisschen unter Verstopfung leiden. Und auch dann kann man es anbieten. Und im Fall einer Wassergeburt sagen wir immer sehr gerne, dass ein Einlauf gemacht werden sollte, weil das eben sonst sich entleert in diesem Geburtspool oder in dieser Geburtswanne. Und also im Kreißsaal, wir haben da Mittel und Wege und wir haben immer so einen Kescher, den man benutzen kann, muss man sich wie so ein Küchensieb vorstellen. Aber das ist tatsächlich auch für die Frauen dann oft ein bisschen unangenehm, ne, dass man dann da rumangelt. Und deshalb ist es bei einer Wassergeburt eigentlich klar, dass da vorher ein Einlauf gemacht wird. Aber ja, es ist die Entscheidung der Frau letztendlich. Sehe ich auch so. Und du hattest aber noch keine Wehen, ne?
Also nee, da hatte ich noch keine Wehen. Ich habe den Einlauf gemacht. Das ging super. Ich war einmal auf Klo und dann habe ich mich ins Bett gelegt. Und dann kamen die ersten Wehen. Und in der Zeit war ich noch so, ich habe so ein bisschen was gemacht gehabt von der friedlichen Geburt, aber jetzt nicht so ganz das Programm, weil ich das Gefühl hatte, das ist nicht so ganz meins, aber habe dann noch diese eine Hypnose gehört von einem überraschenden Geburtsbeginn, weil ich dann dachte, oh, das könnte vielleicht kurz mal hilfreich sein, das war ganz schön. Und habe dann noch so meine Playlist angemacht und hatte noch mein Tanzgerät und war da in meinem Bett und das war dann noch ganz okay. Und aber innerhalb von einer halben Stunde waren die dann wirklich regelmäßig, alle 5 Minuten. Und schon ziemlich stark. Und ich habe dann auch, das war, glaube ich, nach einer halben Stunde gemerkt, das ist mir alles zu viel. Es muss von meinen Ohren, also alles muss weg. Das Tens, alles muss weg. Tänzgerät muss weg.
Lass uns vielleicht ganz kurz erklären, weil ich weiß nicht, ob alle wissen, was ein Tänzgerät ist.
Ah, ja, genau.
Ein Tänzgerät, das ist was ursprünglich so in der Physiotherapie viel benutzt wurde. Es ist ein Gerät, wo man quasi so Elektronen auf die Haut klebt, im Fall einer, dass man es für die Geburt benutzt, eben auf den Rücken. Und dann hat man so ein Gerät und über das Gerät kommen quasi so Stromimpulse in diese Elektroden rein. Und es ist wie so ein Kribbeln auf der Haut. Ne? Ich sage immer so wie so Ameisenkribbeln auf der Haut. Und wenn eine Wehe kommt, dann kann man dieses Kribbeln nochmal verstärken. Also dann kann man sich so einen Boost geben, dass es doller kribbelt. Und es lenkt quasi so ein bisschen den Schmerz ab. Ne? Also der Schmerz wird ja geleitet von der Gebärmutter aus zum Gehirn, wo dann der Schmerz als Schmerz quasi wahrgenommen wird oder ankommt. Und es lenkt das quasi so ein bisschen ab. Also man sagt so, es gibt so eine Gate-Control-Theorie, dass nur bestimmte Gefühle durchgeleitet werden können gleichzeitig. Ein starker Reiz, zum Beispiel durch dieses Tänzgerät oder auch wenn man einen Kamm in der Hand drückt oder einen Igelball in der Hand ganz doll quetscht, dass es diesen Schmerz dann sozusagen so ein bisschen ablenkt oder stört, sodass er nicht so wahrgenommen wird. Also du hattest ein Tänzgerät und hast eine Hypnose gehört im Prinzip. Und dann irgendwann hast du aber gesagt, es ist mir jetzt alles zu viel, es muss weg.
Genau. Ja. Also es ging eine halbe Stunde, war das ganz schön. Und ich glaube, das war so diese Latenzphase, die ja bei manchen Leuten sehr lange geht. Und bei mir hat sich das irgendwie auf diese halbe Stunde. Und dann war ich sehr in diesem Prozess und hatte das Gefühl, ich brauche meine ganze Aufmerksamkeit. Ja. Und alles, was von außen ist und die schöne Idee von irgendwelcher Musik, was ich vorher hatte, das war dann alles nicht mehr aktuell. Und dann,
Latenzphase, sagen wir auch nochmal kurz, ist so die erste Phase der Geburt, wo die Wehen noch so unregelmäßig kommen, ne? Wo oft der Muttermund vielleicht schon so ein bisschen weich wird, meistens sich noch nicht so stark öffnet. Ne? Der braucht dann regelmäßige Wehen, um so richtig aufzugehen, dass die Geburt so richtig in Gang kommt. Aber ist so eine Phase, die schon anstrengend sein kann, sehr unterschiedlich. Manchmal hat man viel Zeit zwischen den Wehen, sodass man sogar noch ein bisschen dösen kann. Manchmal sind die Wehen sehr unterschiedlich stark. Also es ist alles noch so ein bisschen durcheinander, bevor es sich dann so richtig sortiert. Und die Wehen dann immer so in denselben Abständen näher kommen.
Ja. Genau. Und in dem Moment, wo das dann war, habe ich dann auch nochmal meinen Partner halt geweckt. Aber der hat auch gar nicht geschlafen. Ich habe gesagt, so, ja, dass ich ihn dazu hole.
Der war auch ein bisschen aufgeregt wahrscheinlich, ja.
Dann habe ich gesagt, ich will in die Wanne. Und dann haben wir eine Badewanne zu Hause. Und bin ich erstmal in unsere Badewanne. Und er hat versucht, alles Mögliche umzuräumen und halt diesen richtigen Pool aufzubauen.
Den Pool aufzubauen, ja.
Und ich war so in meiner Wanne. Und das war richtig gut. Ich habe eigentlich die ganze Zeit einfach getönt. Und das ging. Also das war das Einzige, was ging. Und in dem Moment, wo ich nicht tönen konnte, war das so intensiv und unangenehm. Das war ganz schlimm. Ich hatte mal einen kratzigen Hals und dann ging das für ein, zwei Wehen nicht. Und die Intensität war so anders. Es war richtig verrückt, so zu sehen, wie unterschiedlich das ist. Nur von dem Tönen oder nicht. Für mich habe ich dann irgendwie nach einem Lutschbonbon gerufen. Mhm. Und das war dann super. Dann ging das wieder.
Deine Stimme ein bisschen geölt.
Genau. Und ich muss sagen, dass ich da schon gemerkt habe, dass ich mir einige Tools zurechtgelegt hatte und auch so einen Kurs in Achtsamkeit gemacht hat, achtsame Geburtsvorbereitung und wie man so auf seinen Atem sich fokussiert oder so alles Mögliche. Und im Endeffekt in dem Prozess habe ich gemerkt, ich muss das alles loslassen. Das ist nicht das, was funktioniert. Ich kann nur das machen, was gerade geht. Dadurch, dass es so intensiv ist, weil ich gar nicht so überlegen konnte, ja, mache ich das jetzt oder nicht, sondern dass es dann einfach von selber passiert ist. Und das war dann richtig gut, dass ich mich dann darauf auch eingelassen habe, hatte ich das Gefühl, so nicht darauf zu pochen, das, was ich geübt habe, muss ich jetzt machen, sondern dieses, okay, was brauche ich gerade? Ich mache jetzt einfach das, was ich brauche, auch wenn ich mich davor als Person ganz anders eingeschätzt hätte. Ich muss sagen, wir hatten so Eisübungen in diesem Geburtsvorbereitungskurs. Das ist natürlich ganz anders, aber man versucht so ein bisschen, okay, es ist was Unangenehmes, wie gehe ich mit dem Gefühl um?
Erzähl mal, was ihr da gemacht habt. Also ich kenne das, aber es haben vielleicht einige noch nie gehört.
Genau, also Eisübung funktioniert so, dass man so einen Becher Eiswürfel hat und dass man erstmal davon ausgeht, dass ja Wehen ungefähr eine Minute dauern und am Anfang auch so meistens Zeit nicht jetzt ganz am Ende, aber so 5 Minuten Pause dazwischen ist. Und dass man versucht, das damit zu simulieren, dass man eine Minute dieses Eis haltet und es dann wieder loslassen kann. Und das Eis auf der Haut macht ja ein Gefühl wo man dann auch irgendwann das Gefühl hat, man will das jetzt loslassen, es ist unangenehm, es brennt oder wie auch immer man das dann empfindet. Und es geht darum, wie gehe ich mit einem unangenehmen Körpergefühl um und was hilft mir? Und dass man da so probiert, hilft es mir, in das Gefühl reinzugehen, hilft es mir, in einen anderen Körperteil reinzufühlen, hilft es mir, meinen Atem wahrzunehmen, zu tönen. Und man das so ein bisschen so wie so einen Testlauf macht. Natürlich fühlen sich Wehen komplett anders an, aber es ist einfach so ein Versuch, das mal vorher so erlebt zu haben.
Und einfach so zu gucken, was habe ich für Strategien, ne? Was kann ich benutzen? Ja.
Und das war eben spannend, weil ich hatte so während diesen Eisübungen das Gefühl, meine Strategie, dass ich richtig in mich gehe und eher so meditativ werde und ganz ruhig und in das Gefühl reinspüre, super funktioniert hat. Also dachte ich mir, ja, das ist so der Stil, wie ich halt in Untergeburt sein werde, war so die Idee. Und dann in der Praxis war es ganz anders. Mhm. Und ich habe getönt und am Ende geschrien und die ganze Zeit davor wirklich getönt und habe das bei jeder Wehe gebraucht. Und da habe ich so gemerkt, so ja, es ist schön, sich so eine Idee zu machen oder das irgendwie so zu probieren. Und trotzdem ist es total hilfreich, das auch loslassen zu können. So.
Sehr gut. Ja. Ja, das ist schön, dass du das sagst, weil ich sage das auch immer, dass man so, ne, man kann sich alles Mögliche vorher überlegen, na, auch wie man sein Kind kriegen möchte. Will man in die Wanne? Will man stehen? Will man auf allen Vieren sein? Was möchte man? Benutzt man Tänzgerät? Was auch immer. Ne? Und es ist super, super wichtig, aber da so flexibel zu bleiben, gedanklich, und sich nicht auf irgendwas zu fixieren, weil vielleicht funktioniert genau das nicht. Genauso wie du es erlebt hast. Ja, spannend. Toll.
Ja, das war eine ganz wichtige Erkenntnis, die ich so mitgenommen habe. Genau.
Und auch, dass so ein Programm nicht unbedingt funktioniert, ne? Also wenn man so, erst mache ich das, dann mache ich das, dann mache ich das, das wird schon funktionieren. Dass man das auch immer gerne umschmeißen kann, wenn man jetzt merkt, aber diese eine Sache, die hilft mir. Mhm. Ne? Dann ist diese eine Sache genau richtig und man kann alles andere, darf man dann hinter sich lassen.
Ja. Das habe ich dann auch gemacht. Ich muss sagen, dass ich wirklich in dieser Wanne so das erlebt habe, glaube ich, was man sagt, so dass man dann so ein bisschen auf seinen Hormonen dazwischen high ist, weil ich das Gefühl hatte, für mich haben sich die Pausen sehr lang angefühlt. Ich war halt in dieser Badewanne, es war so rötliches Licht und sonst war da nichts und es war wirklich so sehr so diese Intensität und dann dieses bisschen wie so ein Floating-Gefühl. Mhm. Und es war auch so, dass mein Partner meinte, sollen wir jetzt nicht mal die Hebamme rufen, weil er als gezählt hat, dass ich wirklich ganz regelmäßig Wehen hatte, die eine Minute gedauert haben. Und ich war aber noch so voll, ist alles gut, ich habe in dem Moment nicht das Gefühl, ich brauche jetzt irgendwas. Und da hatte ich vielleicht so ein bisschen mein Gynäkologengehirn, weil ich dachte, es ist jetzt in der Nacht. Wer weiß, wie lange diese Geburt dauert. Wenn ich die jetzt wecke, dann ist sie vielleicht irgendwann total müde.
Ja, ach, wie süß. Hast du für sie noch so ein bisschen, die darf noch ein bisschen schlafen, dann ist sie fit, wenn ich sie brauche.
Also das war so eine Mischung, ein bisschen dieses, dass ich es gerade noch gar nicht gefühlt habe, aber auch diese Angst, so, wenn ich sie zu früh rufe, am Ende ist sie hier 20 Stunden, also mein ist total müde. Und ich weiß noch, mein Partner war schon so ein bisschen nervös. Irgendwann, glaube ich, waren die Wehen dann nämlich alle 3 Minuten. Mhm. Und ich war bei...
Du warst entspannt.
Entspannt. Er ist rumgewurstelt und hat versucht, unten das Warmwasser anders zu stellen im Haus, damit wir mehr Warmwasser haben, das alles aufzubauen mit diesem Pool. Und war ich die ganze Zeit gar nicht bei mir. Der war irgendwie voll organisatorisch beschäftigt. Und irgendwann kam so wirklich dieser Moment. Und das fand ich so spannend, weil meine Hebamme, also Nicole, hatte mir gesagt, die Frauen wissen das eigentlich, wann sie wen brauchen. Und man kann das nicht an einem Wehenzähler oder an irgendwas festmachen. Und das war dann auch so. Es war dann so, er hat mich nochmal gefragt. Ich habe Nein gesagt. Ich glaube, 10 Minuten später war ich so, jetzt. Und er so, ja, ich will noch das machen. Ich so, nein.
Jetzt holst du sie.
Mhm. Jetzt. Also es war ganz spannend. Und ich konnte, aber es war einfach nur so.
Intuition.
So Intuition.
Ja, sehr gut.
Ja. Und da hatte ich noch einen witzigen Moment, weil wir natürlich die Sachen nicht gut vorbereitet hatten. Und sie hatte aufgeschrieben, sie hätte gerne eine Cola. Und wir hatten keine. Und dann habe ich gesagt, und sag ihr noch, dass wir keine Cola für sie haben. Und dann bin ich wieder in die Trance so rein. Aber manchmal hatte ich so Momente so plötzlich. Ja, und da war ich, glaube ich, dann so 3 Stunden in der Wanne. Und das war dann, glaube ich, 4:30. Und um 4:30 war sie dann ungefähr da. Und da bin ich dann kurz davor aus dieser Wanne raus, ins Wohnzimmer auf so eine Matratze. Und da hat sie mich einmal untersucht. Und das war auch spannend, weil das Rückenliegen war so schrecklich. Und allein diese eine Untersuchung, es war richtig, ich dachte so, oh mein Gott, wenn sich das für Frauen im Kreißsaal so anfühlt, das ist ja richtig schlimm, war so mein Mitnehmen. So dieses, wenn jemand eine Position gerade nicht gut findet, die Person dazu zu zwingen, die zu behalten unter Geburt, ja, ist schrecklich.
Schrecklich.
Mhm. Das war auch noch sowas, was ich auf jeden Fall da gemerkt habe.
Das ist so interessant, ne? Weil Wehen wirklich sich unterschiedlich anfühlen, dann je nachdem, wie man sich gerade hält oder liegt oder steht. Ne? Das ist total anders. Ja, deshalb auch andersrum, ne? Wenn man irgendwie sich findet in einer Position, wo man das Gefühl hat, es ist unerträglich, vielleicht als erstes mal die Position wechseln, bevor man jetzt vielleicht über irgendwas anderes nachdenkt, ein Schmerzmittel oder so. Position wechseln ist oft wirklich ein Gamechanger. So.
Auf jeden Fall. Also habe ich das auf jeden Fall so erlebt. Mhm. Weiß ich noch, als sie mich fragt, ob ich wissen will, wie weit jetzt der Muttermund ist. Und ich war so, oh, ich weiß es nicht. Und sie so, es ist motivierend.
Du willst es wissen.
Genau. Und dann meinte sie, es waren 5 Zentimeter. Aber sie meinte, da ist extrem viel Druck. Und dann bin ich in diesen Geburtspool.
Ach, der war inzwischen fertig.
Der war dann nach 3 Stunden, toll, wo ich allein in dieser Badewanne war, war der dann fertig. Und da bin ich rein und der war aber eigentlich nichts für mich.
Okay.
Der war viel zu groß.
Ja. Also fühltest du dich verloren?
Ich fühlte mich völlig verloren. Mhm. Und ich hatte gar keinen Halt. Und zwar, die Wehen haben sich erstmal schrecklich angefühlt, weil ich überhaupt nicht wusste, wohin mit mir. Mhm. Und irgendwie hat dann Nicole die Idee gehabt, dass mein Partner auch noch in den Pool geht.
Ah ja.
Und der Witz war, ich glaube,
dass er dich festhalten kann.
Genau, dass er mich festhalten kann. Und das Lustige war, der war, glaube ich, so, wie, das mache ich jetzt? Und der hat sich dann auch einfach ausgezogen und ist in diesen Pool rein. Und ich war dann so einen Moment so, ich weiß jetzt nicht, ist das komisch? Und dann war ich schon wieder so, mir ist das jetzt egal, ist nicht mein Problem. Mhm. Und der hat mich dann so gehalten und das ging dann. Das war jetzt auch nicht optimal, aber so vierfüßlermäßig und das ging dann. Aber sonst war das wirklich so ein Gefühl von, ich schwimme hier.
Ja.
Und da war es dann schon sehr intensiv. Und ich muss sagen, da hatte ich auch so das Gefühl, so habe ich mir das nicht vorgestellt, weil es wirklich war, die Wehen waren sehr heftig und die Pausen waren aber auch heftig, weil ich so einen Druck im Rücken hatte, dass ich gar nicht mehr richtige Pausen hatte. Und da war ich so, das ist fies, mir wurden Pausen versprochen, das gibt gar keine Pausen. Und mein Partner war noch so ein bisschen mit aus dem Geburtsvorbereitungskurs, mich an die Pausen zu erinnern. Und das hat mich dann ganz fuchtig gemacht, weil ich dachte so, welche Pause?
Du weißt gar nicht, dass ich hier gar keine Pausen habe.
Genau, es war so irgendwie so süß, dieses, was den Männern dann gesagt wird. So, ja, jetzt Pause. Und ich dachte mir so, nein, ist gerade gar nicht richtig Pause. Und das war dann schon sehr, sehr intensiv. Also war natürlich nicht gleich, aber ich hatte so das Gefühl, nicht wie davor in der Badewanne wirklich so diese richtige Entspannung dazwischen noch zu bekommen. Aber ich war dann so drin. Das ging dann auch einfach weiter. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich in dem Moment so dachte, oh, wie lange dauert es noch, was ist jetzt, sondern so irgendwie so eine Wehe zur nächsten Wehe, zur nächsten Wehe. Und es war ganz spannend, weil irgendwann ist Nicole so gekommen und anscheinend habe ich manchmal so Hilfe gerufen, aber nicht, weil ich einfach nur durch die Intensität und gar nicht, weil ich irgendwas mir komisch vorkam. Und es war spannend, weil sie hat mir dann gesagt, ja, es ist alles gut, dem Kind geht's gut. Und ich war irgendwie so ein bisschen ruppig und dachte mir so, ja, das weiß ich alles. Es geht auch gar nicht darum, sondern es ist gerade einfach scheiße.
Super, auch total spannend, dass du das sagst, ne? Weil manchmal sagt man in so einem Moment, also ist ja auch so klassisch, so Übergangsphase, ne, wo die Wehen so sehr durcheinander werden plötzlich, ne, und nicht mehr so schön sortiert sind und man eben auch so dieses Gefühl hat, das ist gemein, ich habe keine Pause mehr und das ist irgendwie heftig und ich kann jetzt nicht mehr, dann sagt man ja auch manchmal Sachen, die man sagt, um dieser Intensität Ausdruck zu verleihen, aber gar nicht so meint. Dann sagt man so Sachen wie, ich will jetzt einen Kaiserschnitt oder ich kann nicht mehr, ich so, ne? Und dann wollen einen immer alle retten von außen, ne? Aber vielleicht sagt man das eben nur, um auch zu zeigen, Mensch, ich mache gerade echt diese existenzielle Erfahrung und es ist gerade krass und ich muss dem Ausdruck verleihen, ne? Deshalb finde ich es tatsächlich manchmal gar nicht so schlecht, wenn man sich so eine Art Codewort vorher überlegt, was man sagen würde, wenn es wirklich so ist, dass man in so einen Zustand kommt, wo es nicht mehr gut ist, ne? Wo man es nicht mehr handeln kann, wo man irgendwie doch ein Schmerzmittel braucht, in die Klinik umziehen muss, wie auch immer, ne? Also dass auch der Partner oder auch die Hebamme weiß, jetzt meine ich es ernst. Jetzt kann ich wirklich nicht mehr. Weil dieses ich kann nicht mehr oder so ist sowas ganz Typisches, was man dann auch sagt, ne? Oder so Hilfe, wie du so gesagt hast. Du brauchtest eigentlich keine Hilfe, du wolltest nur zeigen, das ist jetzt hier echt krass.
Ja, also ich hatte so ein Codewort nicht, aber im Nachhinein denke ich mir, ist vielleicht gar nicht schlecht, so, dass das nicht direkt darauf Bezug nimmt. Ich war ja so, dass ich dann sehr schnell selber das dann sagen konnte, dass damit hat das alles nichts zu tun.
Ja.
Aber wenn man das vielleicht im Moment nicht so gut kann, dass man nicht vorschnell so viel Hilfe dann angeboten bekommt. Und das geht ja oft in der Klinik noch schneller, dass Leute einem dann Hilfe anbieten, sondern dass man dann merkt, ah, okay, ist ein Ausdruck davon, es ist gerade ganz krass und es muss jetzt gar nichts anders werden, es kann so bleiben, aber ich muss das einfach irgendwie sagen können.
Ja. Total, ja. Und in der Klinik kriegt man ja dann auch sehr schnell was angeboten, ne? Also weil man natürlich helfen möchte, dann kriegt man oft dann ein Schmerzmittel angeboten und da finde ich zum Beispiel auch, dass es eigentlich generell so sein sollte, dass man den Frauen, wenn die kommen, immer sagt, du kannst jederzeit alles haben, was du brauchst, aber ich biete es dir nicht an. Hm. Weil dieses Anbieten, ne, wenn eine Hebamme oder eine Ärztin dann sagt, du kannst jetzt das und das haben, dann fängt man ja sofort an, sich zu fragen, denken die, dass ich das brauche? Hm. Anstatt sich zu fragen, brauche ich das selber? Ne? Sondern wissen die was, was ich nicht weiß? Die bieten mir das an, das ist bestimmt besser, wenn ich das jetzt mache. Ne? Also da damit unterminiert man irgendwie schon so dieses Gefühl und deshalb da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass man so eine Regel einführt, dass man sagt, du kannst jederzeit danach fragen, aber ich werde es dir nicht anbieten.
Das klingt eigentlich ganz, ganz sinnvoll, kann ich nachvollziehen.
Und in manchen Kliniken, das ist jetzt relativ neu, habe ich schon gesehen, dass den Frauen so Schmerzgalen gegeben werden. Das finde ich tatsächlich ganz schrecklich. In der Geburtshilfe, ich finde es in vielen anderen Fachrichtungen super, ne? Nach einer OP, dass gefragt wird, wie ist dein Schmerz von 0 bis 10? Ne? 0 ist das wenigste und 10 ist unerträglich. Und dann ist es jetzt schon bei 6 oder sogar schon bei 8. Und dann konzentrieren die Frauen sich ja total auf diesen Schmerz, statt eben, ne, wie du es gemacht hast, zum Beispiel in Tönen oder in irgendwas sich abzulenken. Sind sie plötzlich in diesem Schmerz total drin und fragen sich, oh Gott, wie schlimm ist das? Das finde ich tatsächlich ganz katastrophal.
Spannend. Also das habe ich noch nie gehört, aber es klingt für mich sehr unpassend, weil dann kommt ja ganz oft 10 wahrscheinlich oder 9 genau. Oder in dem Moment was auch immer.
Ja.
Aber das ist ja gar nicht so relevant.
Dieser Venenschmerz ist eben einfach auch so ein spezieller Schmerz. Ne? Den kann man eben nicht mit einem anderen vergleichen, weil der einem ja nichts tut. Der macht ja nichts kaputt. Der ist ja einfach nur... Der geht durch einen durch und dann ist er auch wieder verschwunden. Der hinterlässt nichts, keine Spur, kein Nichts. Insofern, naja, aber das ist vielleicht ein Nebenthema.
Das stimmt.
Ja, wie ging es weiter? Ja. Genau, also du warst im Geburtspool mit deinem Mann. Ihr wart beide nackt im Geburtspool. Und die Hebamme hat dich beruhigt, weil du um Hilfe gerufen hattest.
Genau, aber die hat es dann auch voll genommen, als ich meinte, so nee, ist alles, also ich weiß, dass alles gut ist. Ich muss das jetzt einfach so sagen. Und dann gab es da im Pool noch einen richtig schönen Moment, wo Nicole eben dann so zu mir meinte, so ja, die Schwangerschaft geht jetzt zu Ende. Das ist jetzt irgendwie so, du kannst Abschied nehmen. Also das ist irgendwie, auch wenn es jetzt überraschend kam. Und das war auch noch sehr, das hat mich noch sehr berührt und sehr bewegt. Ich habe dann auch kurz geweint, weil ich gemerkt habe, so mich hat das so überrumpelt. Ich hatte noch so eine Vorstellung, wie das weitergeht. Und ich wusste so, oh, am Ende dieses Prozesses ist das jetzt das Kapitel zu Ende.
Ja.
Und jetzt fängt ein neues an. Und das war, glaube ich, auch noch echt schön. Ich habe das Gefühl, das hat nochmal geholfen, danach loszulassen. So. Also das war ein richtig, das fand ich auch richtig toll, dass Nicole sich eigentlich die ganze Zeit sehr zurückgehalten hat und aber manchmal so in den richtigen Momenten so ein bisschen was gesagt hat.
Einen Impuls gegeben hat
und dann aber auch wieder sich so eher zurückgehalten hat. Ich habe übrigens total vergessen zu erwähnen, es war die ganze Zeit auch eine Hebammenstudentin dabei, aber die hat sich so unsichtbar gemacht. Die war einfach auch mit im Raum und hat das aber voll schön gehalten, finde ich, und sich so ganz im Hintergrund.
Genau, ja,
schön. Die war auch noch da. Und dann wollte Nicole, dass ich auf Klo gehe und ich dachte mir so, du spitzt, das ist nicht dein Ernst. Ich kann, also es war völlig unvorstellbar und sie war aber sehr beharrlich. Und dann habe ich das dann doch wirklich gemacht und diese zwei Wehen im Stehen waren schrecklich. Ich war so, wie kann man im Stehen Wehen haben? Das geht gar nicht. Und als ich vom Klo kam, wollte ich dann nicht nochmal in den Pool und bin dann einfach auf die Matratze in den Vierfüßler. Und das war auch das Einzige, was ging. Ich glaube, Nicole meinte dann so, ja, damit die Dynamik, ich was aus der Dynamik rausnehmen, weil die so heftig ist, wo ich mich mal auf die Seite legen will, mich kurz auf die Seite gelegt, gemeint so, das geht nicht. Also weiß nicht, wie das andere Leben, aber ich habe erlebt, dass ich ganz genau wusste, was geht und was nicht. Und das, was nicht ging, ging nicht. So, Punkt. Dann war ich in einem Vierfüßler und dann fand ich aber die Pausen anstrengend und hat sie mir so ein Stillkissen so untergebastelt, dass ich mit den Pausen im Vierfüßler ablegen konnte. Und das war dann so eine sehr gute Mischung aus der Position, die ich brauche, aber trotzdem in der Pause irgendwie mich erholen zu können.
Das war sehr gut.
Haben wir dann so irgendwie zusammengebastelt.
Super.
Und dann hatte ich, glaube ich, einmal noch so einen Gynäkologen-Moment, wo ich dann gesagt habe, ich weiß, diese Frage macht überhaupt keinen Sinn, aber wie lange dauert es noch?
Du wusstest schon, dass die Antwort ist, das kann dir eh keiner sagen.
Mhm. Also ich wusste es und habe es, es war ganz lustig. Und sie meinte so, nicht mehr lange. Und ich so, beste Antwort.
Das, was man halt so sagt, ne?
Aber dann hat sie auch irgendwann gesagt, ob ich den Kopf fühlen will. Und ich habe dann schon gemerkt, dass, also ich habe das dann schon im Becken gespürt, dass der Kopf wirklich im Becken ist und habe dann auch selber einfach getastet. Und dann wusste ich schon, sie sagt nicht irgendwas, sondern es hat Hand und Fuß.
Ja.
Das ist nicht nur so dahergesagt. Ja. Und dann ging das eigentlich super. Bis dann, finde ich, auch noch eine Phase kam, dieses ganz am Ende, wo man dann eben nicht mehr drücken soll, damit man ja den Damm schont. Und da fand ich auch, das ist echt krass, als Gebärende diesen Impuls zurückzuhalten und ihm zu folgen, was einem in dem Moment gesagt wird.
Also das ist so wirklich, eine Urkraft.
Ja, das ist, war eine Mammutsaufgabe. Also ich habe dann gedacht, ich muss das jetzt irgendwie hinkriegen und es hat auch funktioniert. Ich habe das dann auch geschafft, aber ich fand das auch nochmal aufregend, das von der Perspektive zu erleben, als von der anderen, wo man das immer den Frauen sagt und irgendwie versucht, so ja, irgendwie und dann doch
nicht,
manchmal.
Nicht mehr pressen, mach mal.
Genau. Und, aber was da mir sehr gut geholfen hat, ist, dass mir Nicole dann angeboten hat, dass ich selber eine Hand hinmache. Und ich glaube, das war dann gut, weil ich dann selber eine Druckkontrolle sozusagen hatte. So, ich habe den Kopf selber und merke so, okay, wo geht der Druck hin? Das war dann richtig gut auf jeden Fall.
Dann hast du den so langsam in deine eigene Hand gleiten lassen sozusagen.
Ja, genau. Toll. Und dann kam eigentlich auch schon ziemlich bald der Rest. Und dann habe ich irgendwie sofort gerufen, so Mama ist da. Und hab meinen kleinen Sohn auf die Brust genommen.
Ja, auch schön.
Ja, das war irgendwie, und das war ganz magisch, weil durch diesen Pool und dass wir die ganze Nacht da waren, waren die Fenster alle komplett beschlagen und die Sonne ist gerade so aufgegangen und es war so richtig krass. Wir haben sehr eine helle Wohnung, es war so ein krasses Licht, es war irgendwie richtig, richtig schön. So.
Toll.
So ein ganz magischen Charakter. Und das Interessante war, dass eigentlich ich auch da gedacht hätte, dass ich dann so ruhig und bedacht bin und so wirklich diese Magie fühle. Und ich war aber plötzlich super redselig. Ich habe geredet. Und ich glaube, mein Partner war auch so überrascht. So, da ist jetzt dieses Baby und du redest in einem Wasserfall irgendwie. Und ich hatte dann irgendwie total ein Mitteilungsbedürfnis. Ich musste ganz viel irgendwie dann erzählen anscheinend. Ja, das war auch interessant. Also sogar da war wieder so die Erwartung und das, was dann irgendwie aber gerade so da war.
War es dann anders?
Ja.
Du warst ja auf allen Vieren gewesen und dann hast du dich irgendwie für die Geburt der Plazenta irgendwie nochmal umgedreht oder wie war
das? Ich bin dann mit dem Baby, mit an der Nabelschnur auf Klo und dann sind wir ins Familienbett umgezogen vom Wohnzimmer und haben uns da hingelegt und dann haben wir da einfach, ich glaube, die haben ihren Schreibkram erstmal gemacht und wir sind da erstmal gelegen und dann halt irgendwie nach einer halben Stunde oder so sind die wieder zu uns reingekommen und dann kam die Plazenta und dann haben wir irgendwie Plazenta angeguckt und ihn gewogen und also genau, das alles so.
Dann kam so alles andere.
Genau.
Ja. Auch richtig schön.
Ja, es war voll schön. Konnte man dann einfach direkt in diesem Bett bleiben.
Und es war, wie du gesagt hast, ne, abends geht's los, am Morgen wird's wohl da sein. War es dann am Morgen da?
Ja, sie wollte um 9 vorbeikommen, aber er war schon dann um 7:30 da. Also das hätte nicht hingehauen.
Stimmte dein Gefühl.
Ja,
ja. Ja, sehr, sehr gut. Ja, schön.
Und was mir auch noch aufgefallen ist, ist jetzt im Nachhinein, dass als ich in der Wanne noch war, ich dachte so, wenn ich jetzt die Hebamme rufe, wäre das ja eigentlich der Moment, wo ich in die Klinik losfahren müsste. Also wenn ich jetzt keine Hausgeburt hätte.
Ja.
Und ich war so, das geht nicht. Das wäre unmöglich. Wie sollte man das jetzt machen? Also es war wirklich für mich in dem Moment die Vorstellung, ich müsste jetzt in ein Auto steigen, war so unvorstellbar, dass ich richtig dankbar war. Ich war so, ich kann jetzt einfach weiter in dieser Badewanne drin bleiben.
In meinen eigenen vier Wänden. Ja. Ich muss nirgendwo hin, mich anziehen. Es war ja auch kalt, ne? Hättest dich wahrscheinlich irgendwie anpellen müssen und so.
Mhm. Ja.
Mhm. Du hast ja jetzt schon an vielen Stellen so gesagt, wie interessant du das findest, die andere Perspektive zu haben. Hat jetzt die Erfahrung so insgesamt dein Blick auf Geburten oder auf deine Arbeit irgendwie so verändert?
Wahrscheinlich schon. Ich habe ja noch nicht gearbeitet seitdem. Ja. Ist mir aufgefallen, dass ich jetzt noch gar nicht in der Praxis jetzt wieder da so reingekommen bin. Ich glaube, dass ich vieles schon vorher so gesehen habe oder vieles vorher auch schon so gemacht habe oder immer eher jemand war, der, wenn ich in den Kreißsaal gekommen bin, nicht sofort was gemacht habe, außer es war wirklich voll der Notfall, sondern immer eher, wie ist die Lage, wie ist die Stimmung und immer erstmal so auf mich wirken lasse oder dass ich grundsätzlich eher jemand bin, der denkt so wenig wie möglich machen und nur so viel wie nötig und ich glaube so grundsätzlich so eine Haltung habe oder auch wenn ich Frauen zu irgendetwas berate, auch bei Einleitung oder so, dass ich da eigentlich immer versuche, wissenschaftlich zu sagen, okay, warum bieten wir das an und was sind die Prozente, was sind die Wahrscheinlichkeiten und die Frau entscheiden lasse. Und ich sage, du musst das jetzt machen. Und das war mir immer schon wichtig. Ich glaube, es ist mir nochmal bewusster geworden, dass ich das richtig finde und auch so weitermachen möchte. Und wahrscheinlich ist schon für manche Situationen nochmal ein größeres Verständnis da. Aber ich bin gespannt, wie das ist, wenn ich wieder arbeite, irgendwie, wie sich das dann zeigt.
Ja, voll. Und du wirst bestimmt auch so ein paar Flashbacks zu deiner Geburt dann haben am Anfang.
Wahrscheinlich, vielleicht, ja. Ich bin gespannt, wie das dann ist, wieder irgendwie im Kreißsaal zu sein.
Ja. Und du hast ja initial gesagt, du würdest dir so wünschen, dass wir mehr Brücken bauen zwischen Klinik und Außerklinik. Was wäre denn da so? Hast du da so eine Idee zu? Was könnte helfen?
Also ich habe schon ein paar Ideen dazu. Und einerseits fand ich spannend, wo du ja auch gemeint hast, dass es schön wäre, wenn Gynäkologinnen in ihrer Ausbildung zum Beispiel außerklinisch ein Praktikum machen würden. Und ich denke mir, dass grundsätzlich eben, dass sich die Arbeit der anderen anschauen, schon mal total hilfreich ist, weil man dann nicht diese Vorurteile hat, sondern mal wirklich gesehen hat, okay, wie arbeiten die?
Ja.
Also einfach dieser Austausch, einen besseren Austausch zwischen Klinik und Außerklinik einfach herzustellen und sich nicht von einzelnen Erlebnissen irgendwie so prägen zu lassen, weil ich mir gut vorstellen kann, bei vielen Kolleginnen von mir oder auch Kollegen, dass manchmal schlimme abgebrochene Hausgeburten in die Klinik kommen und dass das Einzige ist, was sie von Hausgeburtshilfe jemals gesehen haben, weil sie ja nicht irgendwo wirklich waren, wo schöne Hausgeburten passieren.
Genau.
Und da dann so dieses negative Bild kommt von, die wissen nicht, wie sie ihren Job richtig machen und am Ende irgendwie passieren ganz schlimme Dinge. Und da, glaube ich, wäre es schön, so nicht an diesen einzelnen Fällen, die man dann erlebt, sozusagen sein allgemeines Meinungsbild daran festzumachen, sondern offen zu bleiben und vielleicht selber auch mal sich das anzugucken und so gegenseitig voneinander zu lernen oder auch einfach vielleicht auch Treffen zu organisieren oder so, wo so ein Austausch möglich ist. Mhm. Und grundsätzlich fände ich es eben schön, wenn so die Brücken besser wären, wie zum Beispiel, man könnte ja viel häufiger Geburtshäuser an Kliniken anbinden, also dass die gar nicht räumlich so krass getrennt sein müssen, sondern einfach die für sich arbeiten, aber trotzdem zum Beispiel einen Flur entlang fahren müssten, um in den OP zu kommen. Also ich glaube, genau solche Dinge fände ich total schön und wichtig. Und dass man das, was man macht, also sozusagen die Praktiken hinterfragt, weil man muss sagen, dass ja die Geburtshilfe ganz früher eigentlich Frauen- und Hebammensache war und irgendwann dann in diesen klinischen Kontext kam und sehr männerdominiert wurde und es ja jetzt wieder sich eher ändert. Es gibt mehr Gynäkologinnen als Gynäkologen und sozusagen wieder mehr von dieser weiblichen Idee da reinkommt. Aber trotzdem das Fach ja Gynäkologie und Geburtshilfe sehr männlich geprägt ist. Und sehr viel, was wir lernen, ja noch aus dieser Zeit stammt und manche Dinge nicht wirklich hinterfragt werden. Und eigentlich man aber in der Medizin ja sagt, man will evidenzbasiert arbeiten und genau in dem Fach Geburtshilfe ist eins der Fächer, wo eigentlich sehr wenig evidenzbasiert gearbeitet wird, weil ganz viel einfach immer schon, wir haben das ja immer so gemacht. Und es gibt so einigen Dingen wie, dass man jetzt zum Beispiel Dammschnitte macht oder verschiedene andere Sachen, dass es eine ganz schlechte Datenlage dazu gibt und Trotzdem wird es aber noch immer viel gemacht. Und das, finde ich, ist etwas, was sich ändern muss. Und es muss jetzt nicht irgendwie in das Traditionelle komplett zurück, sondern eigentlich eher sogar noch mal mehr in dieses, in die Moderne, in das man sagt, okay, was machen wir hier? Und sich das, was man tut, zu hinterfragen und da Forschung zu machen und Studien zu machen und wirklich die dann auch ernst zu nehmen. Und ich habe das Gefühl, dass da halt oft viel Angst mitspielt. Es gibt ja auch, ich glaube, vor ein paar Jahren ist erst diese ganz neue Leitlinie gekommen zur Geburtshilfe-Termin.
Die ja schon viel besser ist als alles, was wir vorher hatten. Aber auch noch nicht alle setzen das komplett um, habe ich manchmal das Gefühl. Wenn ich so mit Frauen spreche, was sie erlebt habe, dann denke ich manchmal so, das ist eigentlich nicht leitliniengerecht gewesen.
Genau, ich finde, dass diese Leitlinie schon mal ein Schritt in eine gute Richtung ist und dass aber die Umsetzung ganz schwer ist und dass einfach in den Kliniken oft sehr eingefahrene Abläufe sind und es sehr schwer ist, da rauszufinden. Und ich habe das ja selber, glaube ich, auch erlebt. Es fühlen sich alle ganz schlimm, wenn es kein CTG gibt. Das ist der absolut, ja, also niemand, das hält niemand gut aus. Und dann macht man lieber eins so. Also es ist ganz oft so dieses, eigentlich wäre das gerade nicht indiziert, aber wir haben es ja da und dann fühlen sich alle besser, weil dann sehen wir hier, dass das irgendwie so auf diesem Monitor entlang läuft. Das Schwierige halt in der Geburtshilfe ist, und das muss man halt auch immer mit reinbringen, ist, dass es immer um zwei Menschen geht und meistens um zwei junge Menschen, also eine Mutter und ein Neugeborenes. Und da sehr viel Verantwortung auf denen liegt, die sozusagen die Betreuung machen. Und ich glaube, dass es dadurch auch oft so ist, dass man eher den sicheren Weg geht, auch wenn man da auf eine Art zum Beispiel das Geburtserlebnis weniger schön ist oder bestimmte Verletzungen irgendwie vielleicht nicht hätten sein müssen, weil die Angst davor, dass dieses Kind nicht gesund zur Welt kommt, so groß ist und da oft nicht genügend noch hinterfragt wird, okay, was für einen Wert hat denn für die Frau einen schönen Geburtsprozess zu haben und wie wägt man das ab? Und dass dann noch immer halt dieses Hauptsache, das Kind ist gesund in Kliniken, finde ich, schon oft noch ein bisschen stärker gewichtet wird und dass da noch sozusagen, natürlich ist das auch wichtig.
Wir wollen beides.
Natürlich wollen wir beides.
Wir wollen beides, ja. Genau. Ne, also wir wollen nicht nur das eine auf Kosten des anderen, sondern wir wollen einfach beides. Und ich glaube auch, man kann oft natürlich im Sinne des Kindes handeln, aber die Mutter gut mitnehmen und nicht sozusagen über die Mutter rüber Entscheidungen treffen oder so, ne? Weil sie möchten natürlich auch ein gesundes Kind haben, ist ja klar. Ne? Also deshalb muss man nicht immer so das ignorieren und sagen, wir machen jetzt das und das oder ne, einfach irgendwas tun, sondern sie gut mitnehmen in dem Prozess. Und ich glaube, dann ist es auch gar nicht so ein Problem, weil also man möchte eigentlich immer wissen, was passiert und auch ein Gefühl von Kontrolle behalten, ne? Und nicht, dass über den Kopf irgendwas entschieden wird. Und ich glaube, niemand würde sich gegen was entscheiden, sodass es dann schlecht fürs Kind ist, auf gar keinen Fall. Aber es wird oft so dargestellt, ne? Sie wollen doch nicht, dass ihrem Kind was passiert, deshalb machen wir jetzt das und das. Natürlich nicht, wer will das?
Ja, das ist, finde ich, eben schwierig. Und ich finde halt, dass ich das selber in der Arbeit gemerkt habe, dass wenn man dann in dieser Position ist, dass man halt öfter dazu tendiert, eher den, in dem Sinne den sicheren Weg für sich zu gehen oder so, okay, dann machen wir jetzt die Intervention, weil wenn wir sie nicht machen und dann was passiert, dann geht es mir damit schlecht oder dann wird mir das angelastet. Und ich glaube, das ist oft die Schwierigkeit in der Klinik, wirklich diese Veränderungen so richtig voranzutreiben, ist auch die Fehlerkultur. Ja. Also einfach, wie geht man damit um, wenn etwas nicht gut gelaufen ist? Und dieses, dass man in der Frühbesprechung dann eigentlich sozusagen das dann vorlegt und im Endeffekt sich wie in einem Kreuzverhör fühlt, führt halt nicht dazu, dass man den Mut hat, anders zu handeln, sondern eher lieber einfach das macht, was man immer schon so gemacht hat. Und ich glaube, dass auch total toll wäre, wenn da manchmal von außen Leute in das Team kommen und das einfach fördern, so okay, wie gehen wir damit um? Weil es passieren Fehler und es ist irgendwie kann nicht anders sein. Aber wie lernen wir daraus und wie können wirklich alle was davon mitnehmen und nicht, dass dann die Person, die Nachtdienst hat, der einfach nur Angst hat, in der Früh dann irgendwie in diese Besprechung zu gehen und dann halt zu sagen, wie etwas gelaufen ist und dann halt auch bei der Frau die Entscheidung dann danach trifft, anstatt so, okay.
Was ist die beste Entscheidung jetzt für diese Frau und dieses Kind? Ja, super, Fehlerkultur finde ich auch total wichtig. Ja, ich finde es total toll, dass du diese Einstellung hast. So jede Frau soll so ihren Weg finden. Wie geht es dir damit, wenn Kolleginnen da so ganz anders drauf schauen und auch öffentlich verkünden, Hausgeburten sind total unverantwortlich, man darf das auf gar keinen Fall machen und Hebammen die Hausgeburten anbieten, sollte man verbieten und sowieso, wie geht's dir damit, was sagst du dazu?
Also ich finde das total schwierig und auch nicht richtig. Ich meine, es ist immer es gibt freie Meinungsäußerung. Und dann muss man sagen, jeder darf seine Meinung haben.
Aber es beeinflusst natürlich die Frauen, wenn sich jemand hinstellt und öffentlich dann in der Presse, in großen Blättern irgendwie sagt, das ist ganz unverantwortlich, dann macht das natürlich mit den Schwangeren was.
Ja, das finde ich auch sehr schwierig.
Ist einfach nicht hilfreich, ist schade.
Was ich aber auch schwierig finde, ist, wenn so außerklinische Geburtshilfe, die dann finden, ja, Kliniken sind ganz schrecklich und da darf man auf keinen Fall hingehen. Oder manche Frauen, die dann Alleingeburten propagieren, teilweise ja auch auf Social Media eigene Kanäle haben, die dann wiederum Frauen das Gefühl geben, wenn sie da hingehen, dann ist das ganz schrecklich und das dann dazu führt, dass sie keine Hilfe suchen, obwohl sie welche bräuchten. Also ich glaube, das sind so diese zwei Extreme das an beiden Enden, wo beides im Endeffekt für die Frauen schädlich ist, weil sie nicht die Information haben, die sie brauchen, um einfach selbst eine gute Entscheidung zu treffen.
Na klar, das ist genauso schlecht, ne? Also wenn Hebammen oder Doulas oder wer auch immer da tätig ist in diesem Bereich, den Frauen Angst macht vor Klinikpersonal, finde ich auch nicht richtig, ne? Weil man eben nicht weiß, ob jemand dann doch, selbst wenn er eine Hausgeburt plant, ne, vielleicht doch am Ende in einer Klinik ist und dann soll sie das doch bitte nicht mit so einem schlechten Gefühl machen müssen. Ne, sondern sich da auch gut und sicher fühlen. Und man hat dann eh meistens mit sich ein bisschen zu tun, ne? Wenn so ein Wunsch nicht in Erfüllung geht und man jetzt eine Verlegung hat und man in einer Klinik ankommt, dann ist das meistens schon irgendwie was, was man so ein bisschen verdauen muss. Aber wenn man dann irgendwie noch denkt, die wollen mir ja alle nur Interventionen antun, das ist ja das Allerschlimmste.
Genau, deswegen finde ich auch so beide Seiten.
Von beiden Seiten, natürlich.
Also wir haben ja auch gesagt, dass jeder seine Meinung haben kann und dass das ja auch total legitim und in Ordnung ist. Aber dass es schwierig ist in einem professionellen Kontext, wo es darum geht, ja einfach urteilsfrei zu begleiten, seine Meinung so kundzutun und die Position, die man hat, also zum Beispiel eben als renommierter Gynäkologe, dafür zu missbrauchen, die eigene Meinung kundzutun und die als wissenschaftlich evidenzbasiert darzustellen, anstatt zu sagen, das ist meine Meinung und das irgendwie auch wirklich dabei zu belassen. Weil es gibt Studien dazu, dass Hausgeburten zum Beispiel eben nicht gefährlicher sind als Klinikgeburten, wenn das Frauen machen, die in der Schwangerschaft gut betreut wurden und die kein Risiko in der Schwangerschaft festgestellt bekommen haben. Und da gibt es ja auch Zahlen dazu. Ich habe die jetzt nicht im Kopf, aber ich weiß, dass ihr ja eine andere Folge noch aufgenommen habt.
Genau, da könnt ihr gerne die Folge mit Gerlinde nochmal hören. Da haben wir das alles aufgeschlüsselt. Also sowohl, was sind eigentlich die Kriterien, wann darf man in Anführungsstrichen eine Hausgeburt machen, wann ist es eben sicher, eine Hausgeburt zu machen und auch eben, wie viel Verlegungen finden in Ruhe statt und wie oft passieren dann tatsächlich Notfälle bei einer Hausgeburt. Und da sieht man, dass das verschwindend gering ist und eben die Sicherheit da ganz, ganz hoch ist. Talia, ich danke dir für deine schöne Geburtsgeschichte und für deine guten Ideen. Ich hoffe, sie finden Verbreitung. Ansonsten frage ich meine GästInnen ja immer nach einem Mitbringsel, einer Playliste, einer Affirmation, einem Buch, einem Film, einem Podcast. Gibt es irgendwas, was du gerne noch teilen möchtest? Aus deiner Sicht als Mutter oder als Gynäkologin?
Eine Idee oder etwas, was ich zentral und wichtig finde, und zwar, dass Frauen das Recht haben, selbstbestimmt zu gebären und das für mich da dazu gehört, dass sie gut informiert werden und auf dem Weg begleitet, den sie wählen. Und dass da jede Frau für sich einen anderen Weg findet und dass es nicht darum geht, das zu bewerten, besonders finde ich nicht im professionellen Kontext. Also dass, wenn man professionell da Hilfe anbietet, egal ob als Gynäkologe, als Hebamme, wie auch immer, dass es nicht darum geht, das zu bewerten, wie die Frau das möchte, egal ob sie einen Wunschkaiserschnitt will oder eine Hausgeburt. Dass es einfach was Persönliches ist und dass wir als professionelle Helfer und Helferinnen so gut wie möglich unterstützen und unser Wissen weitergeben und einfach informieren und sozusagen den Weg mit begleiten. Und das ist ein großer Wunsch von mir, dass es da nicht einen Dogmatismus gibt, wie Hausgeburt ist richtig, Klinikgeburt ist falsch, sondern dass da jeder, für jede Frau was anderes richtig ist. Und wie wir eigentlich auch wissen aus der Biologie, dass in einem Geburtsprozess es unglaublich wichtig ist, sich sicher zu fühlen und das Gefühl zu haben, geborgen zu sein, um die Natur sozusagen arbeiten lassen zu können. Und je mehr man die arbeiten lässt und das passieren lässt, meistens desto flüssiger und geschmeidiger funktioniert das dann auch. Und da habe ich das Gefühl, dass für Frauen unterschiedliche Dinge Sicherheit bedeuten. Dass für manche Sicherheit bedeutet, ich bin in meinen eigenen vier Wänden, ich muss nicht irgendwie fragen, wo das Klo ist und jemand kommt zu mir und ich bin hier zu Hause. Und für eine andere Frau bedeutet es Sicherheit, wenn sie weiß, eine Tür weiter sind die Neonatologen und wenn irgendwas ist, dann sind die innerhalb von einem Bruchteil einer Minute irgendwie da. Und das ist beides richtig.
Ja.
Ja.
Ja, absolut. Genau. Weil, also dieser Prozess, der wird ja ablaufen an dem Tag X, ne? Das macht der Körper schon, aber man kann ihn stören oder unterstützen. Und man sollte ihn natürlich immer bestmöglich unterstützen. Genau mit dem, was diese Frau braucht. Ja.
Ja.
Sehr gut. Super, Talia, ich danke dir.
Ja, ich wollte gerne noch sagen, dass wenn noch irgendwie Fragen sind oder was speziell eben dazu, dass ich diesen Hintergrund habe und mich auch für diesen Weg entschieden habe, dann könnt ihr gerne das in den Kommentaren schreiben und ich werde manchmal da mal reinschauen und da sozusagen antworten, wenn es Fragen an mich gibt.
Super, vielen Dank, tolles Angebot. Und wenn ihr auch mal Lust auf einen Besuch im Geburtskanal habt, dann schreibt mir gerne. Also wenn ihr eine Expertise habt, die hier mal ihren Platz finden soll oder wenn ihr eure Geburtsgeschichte erzählen möchtet, dann meldet euch bei mir. Am besten gleich hier in den Kommentaren bei eurem Streamingdienst. Und das war der Geburtskanal und damit verabschiede ich mich bei euch und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und Tschüss, liebe Talia.
Tschüss.
Tschüss.